Guten Morgen. Das war hoffnungslos. Guten Morgen. Das ist viel besser. Wissen Sie, die a priori mathematische Wahrscheinlichkeit, dass Jürgen Spieß existiert, ist fast gleich null. Aber trotz der Sondersitzung der Gelehrten gestern Abend gibt es für mich zumindest genügend Indizien, dass er in Aktualität existiert. Und ich bin sehr froh, hier zu sein bei dieser Sonderheko. Es ist ein Vorrecht für mich gewesen, etwas meinen Freund Jürgen zu begleiten in seinem Leben, mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen. Ich schätze ihn und seine Frau sehr. Und ich hoffe, dass auch für die nächsten 40 Jahre können wir weitermachen. Ich erinnere mich an Reisen nach Russland, an vielen Gesprächen. Und für mich ist er ein Vorbild gewesen, wie man präzise Aussagen über das Evangelium machen kann. Mit Humor, mit einem sehr wunderbaren englischen trockenen Humor, muss ich sagen. Und ich wünsche ihm und Ulrike Gottes reichen Segen in dieser neuen Phase der ihr Leben. Also vor uns heute ist die Geschichte von Paulus in der Akademie. Wie das Evangelium das intellektuelle Zentrum von Europa und von der damaligen Welt erreicht hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 22, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mit eurer Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade dieser euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen, hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Europa im ersten Jahrhundert ist sehr ähnlich mit Europa im 21. Jahrhundert. Wenn wir manchmal entmutigt sind, wenn wir an die Massen unseres Kontinents, an die Vielfalt der Philosophien und Religionen, an den Agnostizismus, Atheismus und die vielen anderen Religionen und Möglichkeiten, manchmal werden wir entmutigt. Aber wir dürfen Mut hier davon entnehmen, dass, wie war es für Paulus und ein kleines Team, vor ihm Europa ohne Christus. Und er hat den Mut erfasst, doch hinzugehen. Gott hat ihm erschienen in einer Vision. Ein Mensch aus Mazedonien, komm her und hilfe uns. Und Paulus ist dorthin gegangen. Mut hat er, jede Menge. Und für mich ist er immer vorbildlich gewesen. Wir brauchen in unserem Zeitalter Mut, das Evangelium zu bekennen. Paulus hat Mut, weil er tief überzeugt wurde, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und daher war er bereit, die Wahrheit über Jesus Christus seinen Mitmenschen zu teilen. Er war ein sehr kluger Mensch, aber hat auch Leidenschaft. Er sah Athen an und war so erschüttert, als er diesen Pluralismus festnahm, ausgerechnet im intellektuellen Zentrum der Welt. Zahllosen Götterstatuen, hat er gesagt. Was zu tun? Und was er getan hat, ist, mit den Leuten Gespräche zu führen. Seine Methode war, erstens zu den Juden, weil er Jude war, in den Synagogen, wo er wenigstens eine Basis in der Heiligen Schrift hatte. Und dann in den Marktplätzen hat er mit Leuten Gespräche geführt. Die Betonung ist sehr, sehr wichtig. Er fing an, mit Leuten zu sprechen. Und wenn wir die Evangelien lesen, wir sehen das auch bei unserem Herrn. Er redete ständig mit kleinen Gruppen, mit Einzelnen. Und so hat er den Samen des Evangeliums weitergesagt. Die Wichtigkeit des Gespräches, auch wenn man ganz Europa vor sich hat. Für die Leute, die nicht Juden waren, müsste er ganz am Anfang starten. Und es gab massive Verwirrung. Es heißt, dass er in den Marktplätzen gepredigt hat und gesprochen hat. Und er traf einige Philosophen, die Epikureischen und Stoischen. Die vertreten die zwei Extremen von Determinismus und Zufall, mehr oder weniger. Und es ist interessant, wie es hier übersetzt ist. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, könne uns etwas beibringen? Das klingt so modern und aktuell. Glaubt er, dass er uns etwas beibringen? Er scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremde Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Wenn wir meinen, die Leute heute verwirrt werden, denk mal darüber nach in dieser Situation. Die meinten, er sprach über fremde Götter, Mehrzahl. Wer waren diese Götter? Jesus und Anastasis, die Auferstehung. So haben sie Paulus missverstanden. So, es gibt vielleicht Hoffnung für uns heute, wenn wir auch wie so oft missverstanden werden. Es ist so wichtig dann für Paulus damals, diese Missverständnisse wirklich aufzuklären. Er musste in einer Situation reden, wo er missverstanden wurde, wo er falsch dargestellt wurde, wo er Opposition erfahren hatte und alle diese Dinge. Und so müsste er Schritt für Schritt den Leuten helfen, wirklich diese Botschaft klar zu verstehen. Und wir merken, zunehmend in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte, dieses Wort Apologia, woher wir leider das deutsche Wort Apologetik hergeleitet haben. Ich sage leider, weil wenn wir das Wort nur gelassen hätten und übersetzt hätten, wir würden es nicht beiseite geschoben haben als ein Teil der Philosophie 101. Apologetik bedeutet einfach Verteidigung des Evangeliums. Und Verteidigung ist ein sehr gutes Wort. Warum wir Apologetik erfunden haben, weiß ich überhaupt nicht. Und ich bin auf einem Kreuzzug, dieses Wort aus unserem Wortschatz zu tilgen. Aus einem einfachen Grund. Weil viele Evangelikale heute sagen, Apologetik ist nicht für mich. Aber Apologetik war für alle Christen damals. Und die höchste Apologetik für Paulus war sein eigenes Zeugnis. Apologetik bedeutet nicht bloß Argumente zu haben und die Vernunft zu haben, mit Leuten intellektuell reden zu können. Es bedeutet vor allem ein Zeugnis zu haben. Eine persönliche Erfahrung von Jesus Christus. Und das war für jedes Mal für Paulus sehr wichtig, genauso wichtig wie alle Argumente. Und in einer pluralistischen Gesellschaft, wo die Leute uns nicht verstehen, Anastasis und Jesus, die zwei neuen Götter, müssen wir alle von uns bereit sein, uns engagieren in Gespräch mit anderen Leuten. Das ist so sehr wichtig. Weil ich bin in einer evangelikalen Hintergrund aufgewachsen, wo Predigen die wichtige Sache war. Und ich glaube auch heute, dass Predigen wichtig ist. Aber wenn wir über die Angstschwelle kommen wollen, vor allem wir, die jünger sind, wir müssen lernen, in Gespräch zu kommen. Es ist sehr interessant, Petrus darüber zu lesen. Der sagt mal, dass wir immer sollten bereit sein, eine Antwort, eine Apologetik, eine Verteidigung zu denen zu geben, die uns nach der Wahrheit in uns fragt. Es ist sehr leicht zu übersehen, dass Petrus stellt sich ein Gespräch vor, der uns fragt. Das heißt, wir müssen, wie Paulus damals, Sokrates spielen in unserer Gesellschaft. Viele Leute haben Angst, sich mit dem Evangelium in die Gesellschaft zu engagieren, weil sie sind nicht so überzeugt, dass sie alle Fragen beantworten können. Ich war einmal so, aber dann habe ich lernen müssen, ich werde nie alle Fragen beantworten können. Und so musste ich lernen, Fragen zu stellen. weil es ist sehr viel leichter, Fragen zu stellen, als Fragen zu beantworten. Und es ist viel leichter, mit Leuten in Gespräch zu kommen, wenn man ständig sie Fragen stellt. Und ich habe eine kleine Regel. Ich meine, ich bin dieser Regel nicht vollkommen treu, muss ich bekennen. Aber diese Regel ist, wenn ich jemanden neu treffe, dann stelle ich Fragen, bis er oder sie mich eine Frage stellt. Also das ist ein hartes Disziplin für ihren. Weil wir haben alle eine Botschaft, die wir loswerden müssen. Aber es ist so interessant, was für ein Verhältnis, eine Beziehung sich entwickelt, wenn man einfach Fragen stellt. Und ich meine normale Fragen, nicht was denkst du, was hältst du von der ersten Periode von Wittgenstein. Nein, nein, nein. Normale Fragen über Familie, über Arbeit, über Leid und Schmerz und so weiter. Und letzten Endes bekommst du eine Frage, dann bist du dran. Und ich habe erlebt, dass das so eine Erleichterung für viele Leute. Ich möchte euch ermutigen, meine liebe Leute. Das Problem ist nicht für uns, dass wir die Botschaft nicht haben. Das Problem für uns ist, dass die Gesellschaft durch Naturalismus und so weiter will, dass wir zum Schweigen über diese Botschaft kommen. Und was kann uns helfen, uns zu öffnen? Eine Sache ist, wir müssen bereit sein, dass die Leute merken, dass wir verletzlich sind. Ich muss bereit sein zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich möchte gern darüber nachdenken. Und solche Dinge, damit wir gesehen werden als normale Menschen mit den normalen Begrenzungen. Und so ist es wichtig hier zu merken, dass Paulus fing an, in Gespräch zu kommen. Und ich gehe etwas weiter. Ich spreche hier öffentlich. Ich würde das nie wagen, wenn ich nicht ständig in Gespräch mit Individuen und kleinen Gruppen wäre. Weil der eine Erfahrung in kleinen Gruppen speist oder futtert sozusagen, gibt Antrieb für das öffentliche Auftreten. Daher ist es für mich wichtig zu sehen, wie Paulus sich benommen hat. Er führt Gespräche, Diskussionen und die waren schwierige Diskussionen. Und er hat provokative Statements gemacht, die zu Fragen geführt haben, wie in diesem Marktplatz. Und eine Herausforderung für mich und für dich ist, wo ist dein Marktplatz? Wo ist dein Marktplatz? Wo ist der Ort, wo du die Leute treffen kannst, um mit ihnen über das Evangelium zu reden? Und das ist keine leichte Frage. Es ist schade, wenn wir keinen Marktplatz haben. Wir haben die Botschaft, aber keinen Kontakt. Und so müssen wir unser Mut wie Paulus fassen, um in den Marktplatz zu gehen. Nun, Paulus hat Argumente benutzt. Er war hochbegabt, intellektuell. Und das finden einige Leute ein bisschen problematisch. Sie sagen, gibt es nicht hier eine Gefahr, dass hier verwenden wir intellektuelle Argumente und wir vergessen Gott? Ja, es gibt diese Gefahr. Aber das ist kein Grund, Argumente nicht zu verwenden. Ich sehe es einfach so. Paulus war sehr begabt. Er hat Argumente jeder Art benutzt, aber sein Vertrauen war nicht in seine Argumente. Sein Vertrauen war in dem Herrn und in der Macht seines Geistes. Und das ist der wichtige Unterschied. Gott erwartet von mir, dass ich alle meine Begabungen und Gaben in das Evangelium einsetze, aber dass mein Vertrauen in ihn ist. Die Gefahr für Leute, die wie wir das Vorrecht einer hohen Ausbildung zu bekommen, die Gefahr ist, dass wir sozusagen eine Art intellektuelle Abgötterei praktizieren. Das heißt, wir vertrauen unser Intellekt und dann wir benutzen Gott, wenn wir im Stich kommen. Das Umgekehrte ist die christliche Haltung. Wir verwenden und benutzen all das, was Gott uns geschenkt hat. Aber wir vertrauen Gott. Und das hat Paulus getan. Sein Vertrauen war in Gott. Und wenn das klar ist, dann ist der Weg sehr frei, um alles, was der Herr uns gegeben hat, in seinem Dienst zu benutzen. Also kurz, einige kurze Bemerkungen hier, was Paulus sagt zu diesen Leuten in Athen. Zunächst einmal, Thema Nummer eins ist ihr Gottesbegriff. Und Paulus fängt an, über Gott als Schöpfer zu sprechen. Das ist nach wie vor äußerst aktuell für den heutigen Tag. Die Leute sind total in Verwirrung über, was es bedeutet, was Gott, was der Inhalt des Gottesbegriffes ist. Die meinten, dass Gott viel weniger war als der Gott der Bibel. Und das ist sehr wichtig heute, weil ich finde, dass Leute, wie ich gesagt habe in meinem Vortrag, wie Stephen Hawking, ein Problem mit ihnen ist ihr Gottesbegriff. Sie denken an Gott als ein Gott der Lügen. Oder in einer Debatte in Oxford, in unseren formellen Debatten über Gott, Michael Shermer, der Redakteur von Skepsis-Zeitung, sagte zu mir, Sie sind Atheist, Artemus, Zeus und Wotan gegenüber. Und das bekenne ich. Ich bin Atheist gegenüber Wotan und Artemis. Und dann sagte er mit einem Lächeln, ich gehe nur einen Gott weiter. Und ich lehne Jehova ab. Und ich dachte, Mensch, Sie haben keine Ahnung von dem Unterschied zwischen diesen griechischen Göttern und dem Gott der Bibel. Werner Jäger, der Experte in der hat gesagt, die Götter der Griechen und anderen kommen aus dem Urchaos der Materie des Universums. Der Gott der Bibel hat Himmel und Erde geschaffen. Und das ist, was Paulus hier betont. Er hat Himmel und Erde. Das heißt, alles ist, für alles ist Gott zuständig. Der Gottesbegriff ist äußerst wichtig. Und das kann uns helfen, einfache Dinge zu beantworten. Wie Dawkins und viele nach ihm sagen, wer hat den Schöpfer geschaffen? Aber diese Frage voraussetzt, dass der Schöpfer geschaffen wurde. Ein geschaffener Schöpfer, das heißt ein Abgott. Das heißt, es behandelt nicht die Möglichkeit, dass der Schöpfer ewig ist. Und die Behauptung der Bibel ist, dass der Schöpfer nicht wie ein griechischer Gott ist, sondern alles geschaffen hat, aber selber nicht geschaffen würde. So, Gottes Begriff, der Status des Alls ist wichtig. Und dann der Status der Menschen. Paulus spricht über die Menschen. Und er steuert sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig einen Weg zwischen Determinismus und totale blinde Freiheit. Und dort fängt er an zu behandeln ein großes Thema der 21. Jahrhundert. Die Menschen sind verantwortlich, aber Gott sucht sie. Er ist nicht fern, er ist nah. Und er hat das wunderbare Vorrecht, ihnen ein naheliegender Gott zu erklären, dass Gott sehr nah zu ihnen war. Also die Frage von Imago Dei, wir sind nach Gottes Bild, das ist das nächste Thema in seiner Predigt. Wie wichtig ist das, dass wir nach Gottes Bilde geschaffen sind, ist die Grundlage unserer Ethik, ist die Grundlage unserer Verständnisse, was wir als Menschen sind. Ist das ein wichtiges Thema heute? Es ist ein äußerst wichtiges Thema. Aber dann geht er weiter und er sagt, wir müssen Buße tun. Er spricht von einer zukünftigen Gericht, das jüngste Gericht. Und einige Leute haben ihm vorgeworfen, er hat das Kreuz nicht gepredigt. Er hat das Kreuz gepredigt. Es nimmt nur was, 7 Minuten, um diesen Text zu lesen. Denken wir, dass die Griechen die ganze Zeit um diese Sachen miteinander geredet haben, nur 7 Minuten zu ihm zugehört haben? Nein, nein, nein. Man kann die Auferstehung Christi gar nicht erklären, wenn man sein Leben und Tod nicht vorher erklärt hat. Lukas erwähnt nur dieses wichtige Punkt, die Zukunft, das jüngste Gericht. Das heißt, das ist ein ethisches Universum. Es wird ein Tag kommen, wo Gott richten würde. Und das ist zu begrüßen. Das ist eine wunderbare Botschaft, weil es bedeutet, dass alles in uns, das moralisch von Justiz, von Rechtfertigung und so weiter spricht, hat eine Antwort letzten Endes in der Zukunft. Und wie können wir das wissen? Weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Ein Mensch ist buchstäblich aus den Toten auferweckt. Sie hätten nie gelacht, wenn Paulus nur das Überbleiben der Seele gepredigt hat. Und so kam ich zum Ende dieser wunderbaren Rede. Ich wünschte, ich hätte noch eine Stunde darüber zu sprechen, aber die habe ich nicht. Und so möchte ich einen letzten Punkt machen. Jürgen hat uns gestern Abend so schön geschildert, wie er zur Apologetik gekommen ist, unter den Hippies. Und er hat gesagt, nachdem der Erste angefangen hat, etwas zu sagen, entdeckte Jürgen, er hätte was zu sagen. Und hier ist meine letzte Herausforderung, wenn ich als alter Mann sowas machen darf. Wollen Sie etwas haben zu sagen, meine liebe Leute, in unserer Gesellschaft? Ein Freund von mir, jahrelang Freund, Jürgen kennt ihn auch, ist frühzeitig gestorben. Und wir waren eng befreundet. Er war der Leiter der Studentenmission bei uns in England, Nigel Lee. Einige von Ihnen kennen ihn. Und vor vielen Jahren kam er zu mir und sagte, John, wenn ich zuerst sterbe, musst du die Predigt halten. Und ich sagte, Nigel, wenn ich zuerst sterbe, musst du die Predigt halten. Er hat natürlich gedacht, ich würde vor ihm sterben, weil ich älter bin. Dann kam der Tag, wo mit Tränen in den Augen sagte zu mir, John, ich werde bald sterben müssen. Du hast versprochen, die Predigt zu halten. Ich sagte, Nigel, was soll ich sagen? Und ohne Zögerung hat er Folgendes gesagt. Er sagt, sag ihnen bitte, das zu tun, was wir in Cambridge vor vielen Jahren getan haben, wo wir stundenlang in der Schrift geforscht haben und es ins Gebet zu Gott getragen haben. Und wir sind dort geblieben, bis wir das Angesicht Gottes gesehen haben. Sag ihnen das. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das getan haben, werden Sie was zu sagen haben. Paulus hat etwas zu sagen. Warum? Weil er dem lebendigen Gott begegnet war auf dem Weg nach Damaskus. Und das hat sein ganzes Leben geprägt. Und darf ich sagen, wir können alle ausrechnen, wo wir stehen. Denk an die vergangene Woche und zähle auf die Zeit, wo du vor einem Bildschirm gesessen hast, das nichts mit deiner Arbeit zu tun gehabt hat. Und dann wirst du wissen, wo du eigentlich bist. Was wir lieben, zeigt sich in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen. Und es ist lächerlich, das muss ich offen sagen, es ist lächerlich, wenn begabte junge Leute, und ich treffe sie immer bei uns, bei euch kann ich nicht beurteilen, und die meinen, etwas für Gott tun zu können, wenn sie fünf Minuten mit der Bibel sich pro Tag beschäftigen. Das ist ein Witz. Wir brauchen dringend für Deutschland, für Europa, junge Leute, die sich die Entscheidung machen, ihre Fähigkeiten so zu benutzen, im Bereich Gottes, wie sie sie benutzen im professionellen Bereich. Liebt den Herrn, dein Gott, mit deinem Verstand. Sonst werden die Leute rings um uns sehen. Das ist so eine Kluft zwischen unserem Verständnis für unsere professionellen Fächer und unsere Kenntnisse der Bibel und Gott, dass sie werden uns sehr bald zum Schweigen bringen. Gott segne euch, Gott segne die SMD und Gott segne euch, Jürgen und Ulrike. Dankeschön.